haben einige schon erwartet. Nein, es ist Kapitel 5. Bis zum Ende, bis zum Anfang von Kapitel 6. Ich glaube, das ist der schönste und wichtigste Text über die Ehe, der je geschrieben wurde. Und hier sind sicher Männer, die haben darüber schon gepredigt oder andere haben es schon gehört. Bei Hochzeiten wird über diesen Text oft gesprochen. Wollen wir es nochmal neu hören? Epheserbrief, Kapitel 5, 21 bis dann zu Kapitel 6. Paulus schreibt: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Denn wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Dann zitiert Paulus von den ersten Seiten der Bibel: Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, danke, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er einen Strich unter das Gesagte und fasst mit folgenden Worten zusammen: Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Soweit dieser etwas längere Abschnitt aus dem Neuen Testament, Epheser 5, folgende. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal einen interessanten Vergleich gebraucht. Er sagte, die moderne Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drinnen sind, wollen hinaus. Seltsam. Wenn ich so richtig sehe, sind jetzt keine unverheirateten jungen Leute hier, aber manchmal habe ich auch solche bei diesen Vorträgen vor mir sitzen und dann sage ich, ich glaube, hier sind einige, die würden am liebsten bald heiraten, noch im Mai, wenn es geht, auch wenn jetzt schon Februar ist, bis Mai würden sie gerne heiraten. Und dann sind einige schon eine Weile verheiratet, 5 Jahre, 10, 20, 30. Manche haben den 30-jährigen Ehekrieg schon hinter sich. Ja. Und da ist auch schon mal der Gedanke aufgekommen, wie komme ich hier wieder raus? Gibt es hier einen Notausgang, einen Hinterausgang? Oh nein, damit diese Frage erst gar nicht aufkommt, wie komme ich hier wieder raus? Sondern damit eine Ehe schön ist. Darum wollen wir uns mit diesem Thema heute Abend befassen. Und wir haben es genannt Bausteine einer glücklichen, einer schönen, einer gesegneten Ehe. Und wir beginnen mal chronologisch ganz vorne. Eine Ehe beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Paulus zitiert hier von den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 2, 24, das können wir als Gottes Grundordnung für die Ehe bezeichnen. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Warum wird das hier nur von dem Mann gesagt? Muss nicht auch die Frau Vater und Mutter verlassen? Oh doch, natürlich. Aber Paulus macht hier eine Entsprechung, eine Korrelation zwischen Christus und der Gemeinde. So wie Christus den Vater im Himmel verlassen hat, so muss auch der Mann Vater und Mutter verlassen, Klammer auf, und die Frau muss auch Vater und Mutter verlassen. Schauen wir uns das Stichwort verlassen an. Natürlich ist hier ein Verlassen im guten Sinn gemeint, in Dankbarkeit für all das Empfangene im Elternhaus. Ja, die Eltern haben auch Fehler gemacht, und wenn wir Eltern sind, haben wir auch schon Fehler gemacht. Das ist ganz klar. Trotzdem, man hat viel Gutes empfangen im Elternhaus. Und jetzt muss ein Schnitt passieren. Das heißt, die beiden bilden eine neue Keimzelle der Gesellschaft, die Ehe als kleinste Einheit, die es gibt unter Menschen. Und sie verlassen Vater und Mutter im Guten. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was ich meine und was ich nicht meine. Ich habe ja lange in Süddeutschland gewohnt, nicht im Fränkischen, aber im Badischen und Schwäbischen. Und da habe ich einmal ein junges Ehepaar kennengelernt. Die hatten geheiratet, hatten sogar eine separate Wohnung bezogen. Das heißt, sie lebten nicht mit Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus. Das kann ja auch manchmal sein. Sie hatten eine separate Wohnung, aber weil die Mama von dem Bräutigam, von dem Ehemann, auch in derselben Stadt wohnte, ging er mittags zum Essen immer zu seiner Mama, anstatt zu seiner jungen Frau. Ja, wahrscheinlich hat die Mama noch besser gekocht. Sie hat ihm vielleicht Dosenfutter hingesetzt in den ersten Wochen oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber er hat sich das dann so eingerichtet und sie, nach einiger Zeit, hat sie die Notbremse gezogen und hat gesagt, mein lieber Gatte, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mama? Und jetzt überlegst dir gut. Und er hat sich's überlegt und von da an ging er ein bisschen zähneknirschend zu seiner jungen Frau und ich ging zu seiner betagten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Die war gar nicht glücklich darüber. Nun, ihr lieben ältere Muttis, schaut mich nicht so streng an. Ich habe ja nicht gesagt, dass der Herr Sohn nicht ab und zu bei der Mama essen darf. Natürlich darf man ab und zu auch als Verheirateter bei der Mama essen. Meine Mama, die war schon über 90, da hat die immer noch genauso gut gekocht wie eh und je. Und ich habe noch ab und zu bei ihr gegessen. Aber doch nicht jeden Tag, wenn meine Frau zu Hause auf mich wartet. Ihr Lieben, das war jetzt nur ein zufälliges Beispiel mit dem Essen. Es geht gar nicht ums Essen. Es geht darum, die beiden haben geheiratet und sie haben etwas zu besprechen, was ihre Ehe angeht. Und dann müssen sie lernen, das immer zuerst miteinander zu tun, zu besprechen und nicht zu der Mama laufen und zu der Schwiegermama oder Papa und Schwiegerpapa. Nur wenn man alleine nicht weiterkommt, dann kann man den Vorschlag machen und dem anderen sagen, meinst du, wir sollten mal mit deinen Eltern reden oder meinen? Die waren auch mal jung verheiratet. Klar, das ist nicht verboten. Das ehrt sogar die Eltern, wenn man sie um Rat fragt. Aber bitte nicht ohne Erlaubnis, nicht ohne Absprache mit dem Ehepartner. So, verlassen. Jetzt habe ich eben erwähnt, dieses Ehepaar im Badischen, die hatten eine separate Wohnung. Was ist denn nun, wenn man mit den Eltern oder Schwiegereltern unter demselben Dach lebt? Ja, das ist wunderbar. Da hat man gleich Babysitter, wenn die Kinderchen kommen, ja. Ist doch großartig. Früher haben 3, 4, 5 Generationen unter einem Dach gelebt. Aber dann müssen genaue Absprachen getroffen werden. Dann geht alles gut. Da kann nicht einfach die Mama oder Schwiegermama in die Wohnung laufen bei den jungen Eheleuten, ohne anzuklopfen, ohne zu klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Dann wird natürlich Stress aufkommen. Aber wenn da gute Absprachen getroffen werden, dann ist das eine große Sache. Noch ein Wort an die Eltern unter uns. Damit unsere Kinder eines Tages Vater und Mutter verlassen können, Da haben wir ungefähr 20 Jahre Zeit, sie zur Selbstständigkeit zu erziehen. Grob 20 Jahre. Das nennt man Erziehung, sie zur Selbstständigkeit führen. Und damit sie eines Tages in dieser hochkomplexen Welt alleine klarkommen. Es beginnt mit einem Verlassen im Guten. Zweiter Baustein, Anhängen. Wir bleiben noch einen Augenblick in dieser Grundordnung Gottes für die Ehe. Paulus zitiert hier aus dem Hebräischen, aus 1. Mose 2, also das Alte Testament wurde ja in Hebräisch geschrieben. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und hier steht im Hebräischen ein Wort, da können wir wieder ein bisschen schmunzeln, nämlich die beiden werden zusammengelötet werden. Löten war die denkbar festeste Verbindung, die man im Altertum kannte. Schweißen ist sicher eine moderne Erfindung, aber löten, Metalle erhitzen und mittels eines Zusatzstoffes miteinander verschmelzen, das kannte man vor Jahrtausenden schon. Und Gott gebraucht dieses Wort für die Ehe. Man konnte sich damals nichts fester Verbundenes vorstellen, als wenn etwas zusammengelötet war. Und Gott lötet hier Ehemann und Ehefrau zusammen. Gott ist der erste Standesbeamte gewesen. Er brachte Adam und Eva zusammen und verband sie ganz fest. Und da haben wir eine erste Definition für Ehe. Können wir direkt hier aus der Bibel ableiten, nämlich Ehe ist eine lebenslange, treue Bindung zwischen Mann und Frau. Nicht bis sie jemanden findet, der ihre Bedürfnisse scheinbar oder tatsächlich besser stillen kann als er. Nicht bis er jemanden findet, der jünger, hübscher, attraktiver ist als sie. Nein, bis der Tod euch scheidet. Eine lebenslange Treuebindung. Und darum hat der gute alte Shakespeare gesagt, besser gut gehängt als schlecht verheiratet, ja? Und ich glaube, das sollten wir uns auch hinter die Ohren schreiben. Er wollte damit sagen, man sollte sich das gut überlegen, wen man heiratet. Es soll ein Leben lang halten. Wir müssen noch einen Moment bei dem Stichwort Anhängen stehen bleiben. Das hat eine Konsequenz. Und ich hoffe, ihr seid so ruhig und gesittet wie jetzt in den ersten Minuten, wenn ich jetzt auch mal etwas sage, was vielleicht nicht jedem gleich so glatt wie Öl runtergeht. Es hat eine Konsequenz und die lautet für mich, Scheidung kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, vielleicht kennt ihr mich noch nicht besonders gut, aber glaubt mir, ich weiß doch, dass Ehen zerbrechen können. Leider auch von Christen. Meine Frau und ich, wir haben seit 35 Jahren um manche Ehe gekämpft und bei einigen konnten wir es nicht verhindern. Gerade erst letztes Jahr ist unsere Nachbarin ausgezogen von ihrem Ehemann weg. Wir konnten es nicht verhindern. Wir haben es versucht, aber jetzt ist sie ausgezogen. Ja? Scheidung kommt nicht in Frage. Ich weiß, dass Ehen zerbrechen können, auch von Christen. Aber jetzt rede ich mal zu allen, die verheiratet sind oder auch solche, die noch heiraten werden, wenn wir solche unter uns hätten. Macht euch bitte bewusst, Scheidung kommt nicht in Frage. Wir Christen oder überhaupt wir Verheirateten, wir sollten das Wort Scheidung von unserer Festplatte löschen. Das heißt, wir denken nicht daran, wir reden nicht leichtfertig davon, wir drohen nicht damit. Scheidung kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Als meine Frau und ich verheiratet waren, da haben wir unsere ersten 5 Ehejahre in Karlsruhe am Rhein verbracht. Und ich muss euch ehrlich gestehen, unser erstes Ehejahr war das schwierigste von allen, die wir bis jetzt hatten. Und ich glaube, wir werden nicht noch einmal so ein schwieriges Ehejahr erleben. Warum? Sie kommt aus Kärnten, Österreich. Ich komme aus Kassel, Hessen. 1000 Kilometer dazwischen, Wegen der großen Entfernung hatten wir uns bis zur Hochzeit ungefähr ein Dutzend Mal gesehen, eher weniger als mehr. Man denkt zwar, man kennt sich schon so gut, Pustekuchen tut man, ja. Wirklich kennenlernen wird man den anderen erst, wenn man rund um die Uhr auf engem Raum mit ihm zusammenleben wird. Dann wird man ihn wirklich kennenlernen. Und so war es auch bei meiner Frau und mir. Und als sie mal gesagt hat, sie hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, da haben wir einen langen Spaziergang gemacht. Im Karlsruher Schlossgarten raus in den Hartwald, wer das kennt. Und dieser Spaziergang, der hat unsere junge Ehe gerettet. Nein, es war nicht der Spaziergang. Es war der lebendige Gott, der während dieses Spaziergangs uns bewusst gemacht hat. Ich habe zu meiner Silvia gesagt, Silvia, wir haben geheiratet. Wir haben vor Gott und vor Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen bis an unser Lebensende. Wir haben Anfangsschwierigkeiten. Unsere Rädchen laufen noch nicht so gut zusammen. Weißt du was? Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns Gott um Hilfe anrufen. Lass uns nicht zu stolz sein, auch Menschen um Hilfe zu bitten, wenn es sein muss. Aber für uns kommt Scheidung nicht in Frage. Und ich habe dann gesagt, es gibt für uns nur die Flucht nach vorne. Wir laufen nicht auseinander, wir laufen nicht zurück, wir schauen aufs Ziel, wir wollen zusammen alt werden. Und das kann nicht mehr lange dauern, wie ihr an dieser friedhofsblonden Haarfarbe erkennen könnt. Ja? So nennt man das. Ist blond, aber friedhofsblond. Ja? Gut, dritter Baustein. Wir sind immer noch in diesem wichtigen Zitat, weil das ganz zentral ist für diesen Abschnitt, den wir eben gelesen haben. Paulus schreibt oder er zitiert, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, erster Baustein, seiner Frau anhängen, sie werden zusammengelötet werden und die zwei werden ein Fleisch sein. Im Hebräischen kann man beweisen, dass hier eine Reihenfolge beschrieben ist. Zuerst verlässt man Vater und Mutter, das können alle sehen, dann wird man zusammengelötet in einer öffentlich-rechtlichen Eheschließung. Haben wir gehört? Öffentlich-rechtlich. Das gibt es in jeder Kultur auf diesem Erdboden. Das gibt es bei den Eskimos und das gibt es im Dschungel von Neuguinea. Nirgendwo können zwei alleine für sich heiraten. Sie müssen immer zu der Obrigkeit, die in dem jeweiligen Volk oder Kultur gilt. In unserem Breitengraden nennt man das Standesamt. Aber nur bei uns. Es gibt im Busch von Afrika nicht unbedingt ein Standesamt. Da laufen die eben zum Dorfhäuptling. Und der verheiratet die beiden. Aber sie können nicht einfach heiraten in ihrer Hütte. Das geht nicht. Immer öffentlich, rechtlich. Und dann werden die zwei ein Fleisch sein. Und dieses ein Fleisch werden und sein meint nicht nur die körperliche Dimension, das auch, das gehört zum Eheleben dazu. Aber es meint ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Alle Facetten unserer Persönlichkeit, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Geist, Seele und Leib. Und dann wird deutlich, dass das nicht nach wenigen Tagen oder Wochen vollzogen ist, sondern auch ein Jahre- und Jahrzehntelanger Prozess ist. Und ich hörte mal, wie jemand sagte, wenn zwei so richtig glücklich verheiratet sind und sich oft verliebt in die Augen geschaut haben, dass sie sich dann manchmal ähnlich würden bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Da bin ich aber sehr skeptisch. Vor allem, seitdem ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch sagen. Wollt ihr mal ein Beispiel sehen? Die haben sich vielleicht lange in die Augen geschaut oder die, ja? Also lassen wir das lieber dahingestellt sein. Ob man sich da äußerlich ähnlich wird, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber man wird sich immer besser kennenlernen. Man weiß schon immer mehr, wie der andere tickt, ja? Was er mag, was ihm gut tut, was ihm gefällt, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Ja, da habe ich euch doch Freude gemacht mit diesen Bildern, ja? So, wir sind beim vierten Baustein, beim wichtigsten des Abends, lieben. Und jetzt spricht Paulus direkt die Männer an. Ihr Männer, schreibt er, und ich kann mir vorstellen, da sind einige zusammengezuckt in Ephesus damals, als dieser Brief von einer Rolle vorgelesen wurde. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Warum sind denn die Männer zusammengezuckt? Weil das wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt war in der Geschichte, dass Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Man hat in der Literatur des Altertums gesucht, bei den alten Hochkulturen, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Persern, nach einer Stelle, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Fehlanzeige, hat man nicht gefunden. Aber so dicke Bücher, in denen steht, was Frauen alles tun sollen, alle von Männern geschrieben. Seltsam, gell? Tja, und da schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und ich rede menschlich. Ich würde gerne hier das Mikrofon nehmen und Paulus interviewen und sagen, Paulus, warum hast du nicht geschrieben, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Wäre das nicht für manche von uns schon eine Herausforderung gewesen? Für mich schon. Bitte, da müsst ihr jetzt mir nicht unbedingt auf Knopfdruck zustimmen. Ihr müsst mir überhaupt in gar nichts zustimmen. Ihr müsst das prüfend hören, was ich sage. Und wenn möglich mit der Bibel vergleichen, ob das auch richtig ausgelegt ist. Ja, ich bin nur ein fehlerhafter Mensch. Aber ich habe beobachtet, dass sich Frauen grundsätzlich leichter tun zu lieben. Sie lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder, sie sind überdurchschnittlich oft in sozialen Berufen tätig und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber da habe ich jetzt keine Statistik für, lassen wir das mal dahingestellt sein. Sie sind beziehungsorientierter, persönlicher, ja, personenorientierter von ihrem Wesen. Sie tun sich leichter zu lieben. Ich behaupte nicht, dass jede Ehefrau auf der Welt ihren Mann mehr liebt als umgekehrt, das sage ich nicht. Aber in der Tendenz, statistisch gesehen, scheint sich die Frau leichter zu tun. Übrigens, der Frau muss es hier nicht gesagt werden, dass sie ihren Mann lieben soll. Klammer auf, das wird ja in Titus 2 gesagt. Klammer zu. Aber hier in dem großen Text über die Ehe spricht Paulus die Männer an. Dreimal. Und vielleicht habt ihr bemerkt beim Lesen, wie ich eben jedes Mal den Arm gehoben habe, wenn wir Männer angesprochen waren. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und jetzt sagt er eben nicht, wie sie euch lieben, sondern wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich glaube, wir alle wissen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Schaut, wenn man Zeit für einen anderen opfert, gibt man Zeit. Wenn man Gesundheit opfern würde, ein Stück, gibt man Gesundheit. Habt ihr von unserem Bundespräsidenten gehört, Steinmeier? Der hat vor einigen Jahren eine Niere gespendet für seine Frau. Da war er noch Außenminister, ja. Also da ist er aber in meiner Achtung schwer gestiegen. Und unabhängig vom Parteibuch. Er hat ein Stück Gesundheit geopfert für seine Frau und Christus hat am Kreuz nicht nur ein Organ für uns gespendet, sondern sein Leben und Blut gegeben. Mehr kann jemand nicht geben. Und das hat er getan. Er hat uns geliebt bis zum Tod am Kreuz. Und in dieser opferbereiten Liebe sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Oh, wenn ich das höre, dann fällt mir sofort mein Versagen auf, mein Defizit, mein zu kurz kommen. Und die Frauen dürfen natürlich auch ihre Männer lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir müssen zunächst noch ein Missverständnis klären. Was bedeutet lieben? Im Unterschied zu verliebt sein. Die beiden hier, die sind verliebt. Ihr seht, der Himmel ist rosarot und hängt voll Geigen. Die Welt ist so schön und das Leben ist so leicht. Man ist wie auf einer Wolke, man schwebt. Ja, da wird etwas ausgeschüttet in unsere Blutbahnen, natürlich. Und das ist etwas sehr Schönes. Gott hat uns so geschaffen, dass man sich in einen Menschen verlieben kann. Ich bin immer wieder neu verliebt in meine Frau. Man kann sich aber auch in einen falschen Menschen verlieben. Ich werde nicht vergessen, wie ich vor einiger Zeit mit einem Ehepaar zusammensaß. Da hatte sich der Ehemann, schon Eltern und Großeltern, die beiden, hatte sich in eine andere Frau verliebt. Und ich habe ihm gesagt, du musst diese Gefühle ausreißen aus deinem Herzen. Du bist kein Spielball deiner Gefühle. Du hast eine Willenskraft von Gott bekommen und du musst sie ausreißen, diese Gefühle. Gott sei Dank, er hat es getan. Er hat sie ausgerissen und das Ehepaar ist noch zusammen. Aber schauen wir, Verliebtsein ist etwas Wunderbares. Nur es ist ein Gefühl, es kommt über uns wie ein Regenschauer im April und geht wieder. Unter Umständen. Fachleute sagen uns, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, aber in den meisten Fällen kürzer. 2 Monate, 2 Wochen, ja sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten, ein Egoist, der haben will, der Forderungen stellt, der Bedürfnisse gestillt bekommen will, der an mir schuldig werden kann. Und dann ist das Verliebtseinsgefühl über alle Berge. Was ist denn der Unterschied zwischen Verliebtsein und Lieben? Ich habe hier Kennzeichen echter Liebe gefunden. Ein Freund von mir, der schon in der Ewigkeit ist, Ernst G. Meyer war sein Name, einer der beiden Gründerväter der Konferenz für Gemeindegründung. Er schrieb in einem Studienheft über Ehe folgende Sätze. Echte Liebe ist aufopfernd. So wie die Liebe Gottes, die war nicht platonisch, sondern Gott kam auf diese Erde in Christus und gab sein Leben am Kreuz. Echte Liebe erzeugt Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden liebt, dann wird man nicht zusammen schimpfen, dass er in so eine Kiste reinpasst. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das ist schön, das gehört dazu. Aber es können ja Zeiten kommen, wo wegen Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit gar nicht mehr so viel ist mit körperlicher Anziehung. Und die Liebe zwischen den beiden könnte schöner und reiner sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen ständig Händchen halten, Küsschen hier, Küsschen da. Ist schön, alles wunderbar, aber echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung und sie versucht, eine Beziehung aufzubauen vom Ich zum Du. Eine Ich-Du-Beziehung nannte das Martin Buber einmal. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Mir fällt jetzt ein, ich bin nicht ganz sicher, Daniel, ob du das erwähnt hast vorhin, dass ihr alle diese Präsentation haben könnt. Ja? Also ihr dürft ruhig schreiben. Ich schreibe immer, wenn ich in einem Vortrag bin. Schreibt ruhig. Wer schreibt, der bleibt. Ja? Schreibt ruhig, aber ihr könnt diese ganzen Präsentationen haben. Ich habe die schon auf einem Stick. Ja? Und dann könnt ihr das später, falls ihr mal irgendwo nicht mitkommt, könnt ihr später noch ergänzen. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Echte Liebe kann warten. Der Jakob in der Bibel diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Und dann bekam er erstmal die Lea, aber auch noch die Rahel. Und echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Vorhin haben wir gesagt, eine lebenslange Treuebindung. Und echte Liebe ist eine geistliche Gemeinschaft. Da steht Christus in der Mitte. Da können die beiden miteinander beten. Sie haben etwas über sich, was sie gemeinsam anbeten, dem sie gemeinsam dienen. Nicht ein Etwas, sondern der lebendige Gott, Jesus Christus. Und das Schönste, was man über eine irdische Ehe sagen könnte, wäre, wenn sie schon ein Abbild der Liebe Christi wäre. Wenn man ein Ehepaar beobachtet und sagen könnte, schau mal diesen Ehemann, wie er seine Frau liebt, wie er mit ihr umgeht. Und schau mal diese Ehefrau, wie sie ihren Mann respektiert und sich ihm unterstellt. Wäre das nicht großartig? Haben wir jetzt den Unterschied gesehen zwischen Verliebtsein? Wunderbar. Ich hoffe, ihr seid immer wieder neu verliebt. Man kann sich in den Ehepartner wieder neu verlieben. Auch nach vielen Jahren. Ich kenne meine Frau nächstes Jahr 40 Jahre. Und trotzdem kann man sich immer wieder neu verlieben. Und hier sehen wir echte Liebe, Kennzeichen echter Liebe. Jetzt sagen einige von euch, ja, das glauben wir dir ja, dass du deine Frau liebst. Aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein, denken hier einige Männer. Nun, wo kommt denn die Kraft zum Lieben her? Können wir die im Knochenmark produzieren, wie die roten Blutkörperchen? Das macht unser Körper jetzt, während wir hier sitzen. Wenn er gesund ist, produziert er rote Blutkörperchen. Nein, das brauchen wir nicht im Knochenmark produzieren. Ich verkündige euch heute Abend keine Moral, kein Gesetz und schon gar nicht Religion, sondern Evangelium. Schaut, als die geliebten Kinder, so fängt Paulus an, so seid nun Nachahmer Gottes, als die geliebten Kinder, so beginnt Epheser 5, als die, die mit ewiger Liebe geliebt sind von Gott, sollen wir nicht in der Lage sein, das an den liebsten Menschen weiterzugeben, den wir haben? Oh doch. Oder unmittelbar vor dem Abschnitt, den wir eingangs gelesen haben, schreibt Paulus, werdet voll Geistes. Lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen und damit die Liebe Gottes. Also ihr seht, wir brauchen das nicht produzieren. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, vielleicht das Wichtigste, was ich heute Abend sagen kann. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Verliebt sein ist ein Gefühl, das kommt überein und geht wieder. Aber ich kann mich immer wieder neu entscheiden, ich will meinen Ehepartner lieben, auch wenn er mich enttäuscht hat, auch wenn er meine Wünsche nicht erfüllt hat, selbst wenn er an mir schuldig geworden wäre. Und ich sage das nicht leichtfertig, sogar wenn er mir untreu gewesen wäre, könnte ich mich neu entscheiden, ihn willentlich zu lieben. Das ist sehr wichtig. Das ist der Grund, warum meine Frau und ich bisher noch kein einziges Mal einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Räumliche Trennung muss manchmal sein. Wenn Ehemänner trinken und gewalttätig werden, dann ist es besser, die Frau geht ihm aus dem Weg. Ja? Das kann manchmal leider notwendig sein, aber das heißt noch lange nicht Scheidung. Darüber können wir morgen noch einen Augenblick nachdenken. Ich habe sehr ernste und sehr wichtige Dinge gesagt. Es wird höchste Zeit, dass wir ein bisschen auflockern. Und schau, da war eine Referentin, die sprach in den USA bei einem Seminar vor lauter Frauen über die Wichtigkeit, den Ehemann zu lieben. Und dann fragte sie in die Runde, wie viele von euch lieben denn ihren Ehemann? Wrums, gingen alle Hände hoch. Das hat sie auch gar nicht anders erwartet. Ja? Alle Hände gingen hoch. Sämtliche Frauen meldeten sich. Dann fragte sie, ja, wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Einige konnten sagen heute, andere gestern, aber manche wussten es nicht mehr, wann sie das letzte Mal gesagt hatten. Dann wurden sie gebeten, ihr Handy oder Smartphone zu nehmen und ihren Männern eine SMS oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Nur 4 Worte. Ich liebe dich, Schatz. Die Frauen nahmen ihre Handys raus, tippten das rein und das ging mit Lichtgeschwindigkeit raus. Dann wurden sie gebeten, ihre Handys mit ihrer Nachbarin auszutauschen, Vorder- oder Hintersitzerin, und die eingehenden Antworten laut vorzulesen. Hier sind ein paar Kostproben. Wer schreibt hier? Sie schreibt ihm, ich liebe dich, Schatz. Er antwortet, wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Red nicht um den heißen Brei herum, wie viel brauchst du? Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nicht trinken? Hat einer zurückgeantwortet. Wie, hast du schon wieder das Auto geschrottet? Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's? Auch sehr beliebt bei Ehemännern. Und noch eins. Wenn du mir nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben. Ihr lieben Ehemänner, da seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir uns gegenseitig immer wieder kommunizieren, die Ehefrauen den Ehemännern und vielleicht noch mehr die Ehemänner den Ehefrauen. Ich liebe dich, Schatz. Ja, das ist so wichtig. Aber seien wir ehrlich, in jeder Ehe kann es auch mal eine Phase geben, wo solche Worte nicht so glatt über die Lippen kommen, wo sie eine Zeit lang gar nicht mehr über die Lippen kommen. Seien wir ehrlich. Aber da muss man alles dran setzen, damit man das wieder aufrichtig sagen kann. Und ich hoffe, dass ihr dazu Stoff bekommt in diesen Tagen. Wir nehmen den 5. und den 6. Baustein zusammen und danach schließen wir mit dem 7. Der 5. heißt Nähren und der 6. Pflegen. Das gehört ja zusammen, das ist ja artverwandt. Ja? To nourish, Englisch, also nähren und pflegen. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Nähren und pflegen. Nähren bedeutet, dass wir Ehemänner unsere Frauen ernähren, physisch, dass wir unsere Familie versorgen. Eine Frau kann mithelfen, wenn es erforderlich ist, selbstverständlich, aber die Hauptaufgabe des Mannes. Nähren heißt auch im Sinne von liebevoller Kommunikation. Da machen wir morgen nahtlos Fortsetzung um 15 Uhr. Ich weiß, eine ganz ungewöhnliche Zeit, samstags 15 Uhr. Aber ich glaube, das wichtigste Thema in dieser ganzen Reihe ist morgen. Außerdem der Löwenanteil, ja, 3 Vorträge, die man miteinander dann genießen kann. Nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation und auch geistlich nähren, dass wir die Hauspriester sind, dass wir dafür sorgen, dass wir einmal am Tag mindestens miteinander beten, mindestens gerne öfter, wenn beide gläubig sind, der Mann und die Frau. Das alles steckt in Nähren. Kommen wir zu Pflegen. 6. Baustein. Nun, wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer normalerweise, und ein Motorrad und eine Motorjacht, mit der ihr den Main rauf und runter brettert oder so, ja, das wissen wir. Aber wie pflegt man seine Frau? Jemand hat gesagt, pflegen heißt investieren. Schaut, alles, was uns wert und teuer ist, in das investieren wir. Wir lassen unsere Wohnung nicht vergammeln, unser Haus nicht, auch nicht mal unser Auto, unser Fahrrad, gar nichts. Ja? Was uns wert ist, da investieren wir. Und Beziehungen? Die Ehebeziehung, da muss investiert werden. Das ist kein Selbstläufer. Was muss investiert werden? Zum Beispiel die 3 großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung und viele andere Dinge mehr. In eine Ehe muss investiert werden. Und wenn die beiden aufhören zu investieren, dann kann ganz schnell aus dem Miteinander ein Nebeneinander und am Ende ein Gegeneinander werden. Aber es soll ein Mit- und Füreinander sein. Nun, wir haben zu Hause so eine Holzschachtel, so mit einem Deckel zum Aufklappen, und da liegen Zettelchen drin. Machen wir jetzt schon zum x-ten Mal. Meine Frau hat 10 Zettel geschrieben und auf jedem Zettel hat sie eine Kleinigkeit draufgeschrieben, mit der sie mir eine Freude machen möchte. Und ich habe auch 10 Zettel geschrieben. Ich habe nur ungefähr 3-mal so lange gebraucht dafür, aber macht ja nichts. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir auch 10 Zettel geschrieben und auf jedem Zettel steht etwas, mit dem ich meiner Frau eine Freude machen möchte. Und immer an unserem Abend, einmal in der Woche, montags, darf einer von uns wechselweise einen Zettel ziehen. Ja, da hatte ich doch mal leichtfertigerweise auf so einen Zettel draufgeschrieben: Wenn ich demnächst wieder irgendwo auswärts bin, schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Tja, irgendwann hat meine Frau den Zettel gezogen, ja. Dann saß ich oben in Lübeck an der Ostsee an ganzen Freitagvormittag und habe mir da einen abgebrochen, hätte ich beinahe gesagt, nein, und habe einen langen Liebesbrief geschrieben, einen schönen, einen innigen, und den habe ich meiner Frau geschickt. Und jetzt hört mal, wie Frauen sind. Sie hat den nicht nur einmal gelesen oder 2-mal, die hat den hinten in ihre Bibel reingelegt, um den immer wieder rauszunehmen. Ich glaube, da ist er immer noch, ja. Und jetzt sagst du, so romantisch bin ich aber nicht. Ja, lieber Ehemann, da musst du ein bisschen romantisch werden, ja. Das hilft alles nichts. Und Frauen, ich habe zu lange gebraucht, um zu begreifen, wie sehr meine Frau auf schöne Worte anspricht. Die mag nicht nur Worte. Es gibt auch Frauen, die sind so richtig bodenständig. Ja, da kommt der Mann und sagt ihr schöne Worte. Dann antwortet sie ihm: Jetzt lass mal das Gesäusel. Nimm mal lieber den Staubsauger in die Hand. Ja, es gibt auch solche Frauen, die sind so mehr bodenständig, fränkisch. Und wie das auch ist, aber ich glaube, schöne Worte, das mag doch jede Frau. So, und darum stimmt auch dieser Satz. Die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn in deiner Ehe die Liebe gewichen ist, wenn es so aussieht, dann habt ihr beide nicht genug investiert. Beide müssen investieren. Ist nicht nur die Aufgabe des Mannes. Du darfst gerne in Vorleistung gehen, aber ganz klar, in eine Ehe muss von beiden Seiten investiert werden. Letzter Baustein, sich unterordnen. Gut, ihr sagt, wieso nennst du den erst an siebter Stelle? Im Text kam das doch gleich zu Beginn. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Ich glaube, von euch wäre auch niemand weggelaufen, wenn ich das jetzt als ersten Punkt gebracht hätte. Aber es macht auch einen gewissen Sinn, dass wir warten bis zum Schluss mit diesem Punkt der Unterordnung. Denn ich möchte die Frau sehen, die von ihrem Mann wirklich geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Das ist doch gar nicht die Natur der Frau. Meine Frau sagt mir immer wieder, sie möchte sich gerne anlehnen bei mir. Sie möchte geführt werden. Sie wünscht sich das, dass ihr Mann ein richtiger Mann ist, der vorangehen kann und auch Entscheidungen treffen kann. Nicht über den Kopf der Frau und der Kinder hinweg. Aber wir sind in unserer Ehe bisher dreimal umgezogen. Ist noch nicht so oft, manche sind schon 15 Mal umgezogen hier, ja. Aber wir sind dreimal umgezogen. Ratet mal, wer jedes Mal die Entscheidung getroffen hat. Doch nicht meine Frau. Da würden wir heute noch in Karlsruhe hocken, ja. Nein, das war jedes Mal ich. Und hinterher war sie immer dankbar, auch wenn es nicht immer sofort für sie einsichtig war, warum wir jetzt umziehen sollten. Ordnet euch einander unter, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Da müssen wir noch ein Missverständnis klären. Paulus war kein moderner Mann, der hier von einem partnerschaftlichen Ehemodell spricht. Das hört sich dann so an: Aha, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann ordnet sich der Frau unter. Steht doch da, ordnet euch einander unter. Nein, nein. Nirgendwo steht in der Bibel, dass sich Männer der Frau unterordnen sollen. Das geht ja gar nicht, denn die Frau soll sich ihm unterstellen und er soll ja Haupt sein in der Ehe, er soll ja führen, er soll nicht der Familienpascha sein, sondern derjenige, der seine Ehefrau liebt, der sie schützt, der sie versorgt, der sie führt. In diesem Sinne soll er das Haupt sein. Kein Mann ist am Tag der Hochzeit schon ein perfektes Haupt. In diese Rolle muss man erst hineinwachsen. Und keine Frau ist am Tag der Hochzeit eine perfekte Ehefrau. Auch sie muss in diese Rolle hineinwachsen. Und da können wir uns gegenseitig helfen. Ihr lieben Ehefrauen, helft euren Ehemännern. Und wenn du den Eindruck hast, du bist geistlicher als dein Mann, ja, das gibt es in vielen Ehen, dass die Frau geistlicher ist, aber dann beweise deine Geistlichkeit, indem du dich zurücknimmst und hilfst deinem Mann, ein Haupt zu werden. Aber bitte predige ihm nicht. Nicht predigen. In Ehe und Familie wird nicht gepredigt, da muss gelebt werden. Am Sonntag auf der Kanzel, da kann gepredigt werden, aber in Ehe und Familie, da muss gelebt werden. Wie ist das dann gemeint, wenn das kein partnerschaftliches Ehemodell ist? Ich will euch das noch zeigen. Wenn Paulus schreibt, ordnet euch einander unter, da macht er eine Aufzählung. Das ist eine Überschrift. Die Ehefrauen ihren Ehemännern, die Kinder ihren Eltern, Kapitel 6, Vers 1, und die Sklaven ihren Herren, Kapitel 6, Vers 5. So ist das gemeint, einander unterordnen. Nun, ich habe entlanggehend am Text 7 Bausteine einer glücklichen, einer schönen, einer gesegneten, harmonischen Ehe genannt. Und ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe die Verben herausgenommen aus dem Text. Die sagen doch am meisten aus, die Tätigkeitsworte. Ja? Die Verben, die erfüllen diesen ganzen Text mit Leben. Und das sind die Bausteine für eine gute und stabile, schöne Ehe. Aber ich möchte mit einem letzten Beispiel schließen. Weil immer, wenn man so an der Schrift entlang geht und sagt, wie Gottes Gedanken sind über die Ehe, wer aufrichtig zuhört, der merkt doch zu Kurzkommen und Mangel und Defizit und manchmal auch Schuld. Manchmal hat man die Weiche falsch gestellt, die Jacke falsch geknöpft. Ja? Hast du mal eine Strickjacke falsch angefangen zu knöpfen? Das kriegst du nicht mehr hin. Du musst wieder aufknöpfen. Ne? Es geht nicht anders. Und darum möchte ich mit diesem letzten Beispiel schließen. In einem Fischerdorf hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes, er war auf dem Meer draußen, dem Beruf nachgehend, hatte sie die Ehe gebrochen, natürlich mit einem anderen Mann. Da waren sie ertappt worden, den Mann haben sie springen lassen, wie das in Männergesellschaften oft ist, und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine sehr drakonische Strafe. Ehebrecherinnen wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und das drohte ihr jetzt. Aber sie flehte, sie fiel auf die Knie und flehte die Dorfrichter an und sagte, wartet, bis mein Mann zurückkommt, er liebt mich, ich bin sicher, er wird mir vergeben. Die Dorfrichter sagten, morgen bei Sonnenaufgang wirst du hingerichtet. In der Nacht kam der Ehemann, der Betrogene, früher als erwartet zurück. Wahrscheinlich waren die Netze leer geblieben. Er hörte, was geschehen war. Er rannte zu den Dorfrichtern, er fiel vor ihnen auf die Knie und jetzt bat er um das Leben seiner Frau. Aber die blieben hart, die blieben stur. Die sagten, nein, es ist schon bekannt geworden, da muss ein Exempel statuiert werden. Morgen bei Sonnenaufgang wird sie hinabgestürzt. Als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf versammelt am Abgrund. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen. Das Urteil wurde verlesen und dann gab ihr einer der Männer einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert, um unterhalb des Felsens ein Netz aufzuspannen, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Letzte Folie. Ihr Lieben, das spricht mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wir können sagen, er hat dort sein Leben und sein Blut vergossen. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Und niemand muss zerschellen am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes. Niemand muss verloren gehen, sondern wir können kommen und aufgefangen werden, einmal grundsätzlich mit der ganzen Schuld unseres Lebens und dann immer wieder neu, immer wieder neu. Und auch, wenn wir gesündigt haben, vor der Ehe, neben der Ehe, in der Ehe, nach der Ehe, wenn wir gesündigt haben, wir dürfen kommen, wir dürfen auch zusammenkommen als Ehepaar. Das Kreuz steht und das Netz der Gnade ist gespannt. Mit diesen Gedanken will ich schließen und will sagen, dass ich natürlich auch zur Verfügung stehe. Ihr könnt alle ansprechen, die ihr kennt, denen ihr vertraut. Ihr kennt Daniel, ihr kennt vielleicht François oder ihr kennt andere hier. Ihr könnt jeden ansprechen, dem ihr Vertrauen schenkt. Ihr könnt auch mich ansprechen. Wenn ihr Fragen habt zu den Vorträgen, die ich weitergeben darf, oder wenn ihr mal sagt, ich würde gerne mal mit dir unter vier Augen sprechen, dann verziehen wir uns hier irgendwo oder man kann auch zusammen beten. Ich will es nur einmal gesagt haben, ich kann es nicht nach jedem Vortrag sagen, aber manchmal ist es auch gut, mit jemandem zu sprechen, dem man nicht jeden Tag über den Weg läuft, der wieder weggeht. Ja? Diese Dinge, die ich höre, die behalte ich bei mir, dass meine Frau hört. Genug, die muss ich damit nicht belasten. Übrigens habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, falls jemand gesagt hat, warum hast du sie denn nicht mitgebracht? Ihr müsst wissen, ich spreche über Ehethemen viel leichter, wenn meine Frau nicht dabei ist. Ja. Nein, das ist nicht der Grund. Sie ist heute in eine andere Richtung gefahren mit dem Zug. Warum sie mit dem Zug gefahren ist, das erzähle ich euch morgen. Da wird es was zum Lachen geben. Sie hat morgen früh ein Frauenfrühstück in Gummersbach, wo sie sprechen darf bei Frauen und deswegen kann sie nicht dabei sein. Ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen. Daniel hat mit Gebet begonnen. Ich möchte gerne beten. Wir bleiben sitzen und neigen uns und dann darf ich noch auf ein paar Bücher hinweisen. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir heute Abend von ganzem Herzen für dein Wort, für deine Gedanken über die Ehe durch den Apostel Paulus und auch schon von den ersten Seiten der Bibel haben wir gehört. Herr, und wir danken dir für jede schöne, glückliche, gute, stabile Ehe, die es noch gibt in unserem Land. Und ich danke dir auch für jede gute Ehe hier in diesem Raum. Und Herr, wo Ehen sich nicht so gut entwickelt haben, wo eine der beiden Seiten oder beide versäumt haben zu investieren oder wo auch negative Dinge hineingekommen sind, auch Schuld, da mach du unsere Ehen wieder heil. Du bist ein Heiland, Gott. Du kannst heil machen, was die Sünde zerstört hat. Und so wollen wir dich bitten, dass unsere Ehen schöner werden und mehr zu deiner Ehre. Darum bitten wir dich von Herzen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Jawohl, vielleicht habt ihr gesehen beim Hereinkommen, ich habe hier hinten einen klitzekleinen Reisebüchertisch mitgebracht. Ich habe gedacht, die Leute in Franken, die haben einfach zu wenig zu lesen zu Hause. Ja? Ich muss ihnen mal ein paar gute Bücher mitbringen. Nein, ich weiß, ihr habt alle Bücher zu Hause, wahrscheinlich sogar solche, die ihr noch nicht gelesen habt. Ihr könnt auch die zuerst lesen, ist überhaupt nicht schlimm. Aber meistens ist so, wenn man mal etwas vorgestellt bekommt, greift man doch mal nach dem einen oder anderen. Aber braucht ihr nicht, ihr könnt das auch im Buchhandel irgendwo kaufen, im Internet bestellen. Es geht zum Glück nicht um Geld verdienen, ja. Davon muss niemand leben. Von daher ertragt es einfach, wenn ihr ein paar Sachen jetzt hört. Verliebt und was dann? Wir haben heute Abend gehört, damit beginnt es oft. Meine Frau und ich, wir haben mit einem jungen Ehepaar aus Stuttgart zusammen dieses Heft geschrieben. Vielleicht habt ihr Kinder schon, die in dem Alter sind, wo man sich verlieben kann. Oder ihr wollt es anschauen. Dann gibt es einen amerikanischen Bruder, der lange Zeit hier in Deutschland gedient hat. Roger Pugh ist sein Name. Er gehört auch zu den Gründervätern der KFG, der Konferenz für Gemeindegründung. Er hat vor einiger Zeit diesen Vortrag gehalten und der ist so gut, liebe Geschwister, der ist so herausragend gut, in exzellentem Deutsch. Ja. Er kam ja nach Deutschland und konnte kein Wort Deutsch. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Er spricht heute besser Deutsch als wir Deutschen, weil er im Goethe-Institut gelernt hat. Ja. Aber ich kenne noch mehr Amerikaner, die sehr gut Deutsch können. Freundschaft von Roger Pugh. Vorbereitung auf die Ehe. Wenn man sich gefunden hat, sollte man nicht einfach in die Ehe reinschlittern. In unserer Gemeinde, unsere Ältesten kennen dieses Buch, weil sie auch den Autor kennen, weil er schon bei uns war, auf KFG-Konferenzen, aber auch bei uns in Hünfeld im Landkreis Fulda. Er hat dieses Buch geschrieben, Vorbereitung auf die Ehe. Und ihr seht, das ist inzwischen die 11. Auflage. In unserer Gemeinde wird gar niemand getraut, wenn er nicht vorher dieses Buch durchgearbeitet hat. Es ist ein Arbeitsbuch, Wir können auch mal eins aufmachen, wenn es jemand interessiert. Aber normalerweise sollte man die Folien dran lassen an den Büchern. Wenn man die Rückseite liest von dem Buch und dann immer noch nicht weiß, ob man das Buch kaufen sollte, dann braucht man es wahrscheinlich nicht. Dann kann man es getrost liegen lassen. Die auf der Rückseite, wenn einen das nicht überzeugt. Ja? Zwei Exemplare, weil jeder da reinschreiben muss im Partnerset, müsst ihr euch merken, bitte. Ich kann nur einen Preis draufkleben, zwei kosten 25 Euro. Es gibt auch Sachen für 1 Euro, Paul Washer, manchen sicher bekannt von seinen Büchern und Vorträgen, Der Zweck der Ehe. Also der nimmt hier die Eheleute ganz gewaltig ran. Auch das ist auch eine Auslegung zu Epheser 5, anders als ich es gemacht habe, aber sehr, sehr herausfordernd. Der Zweck der Ehe, ihr lieben Ehemänner, das haben wir für lesefaule Männer gemacht. Wir haben gedacht, 28 Seiten, noch ein paar Bildchen drin, große Schrift, ihr lieben Männer, das schafft ihr, haben wir gedacht. Ja? Naja, ich bin gespannt. Und dann noch zwei zum Schluss. Das Hohelied von Fruchtenbaum. Wenn ihr Fruchtenbaum nicht kennt, er war aber schon in Nürnberg bei Jeff Brown, das ist der Linke auf dem Bild, ja, also nicht verwechseln, der Linke ist das. Das Hohelied ist eine Vers-für-Vers-Auslegung des Hohen Liedes. Fruchtenbaum sagt seine These, und ich stimme ihm absolut zu, Gott hat ein Buch in der Bibel für Eheleute gegeben, ein ganzes Buch, und das ist das Hohelied, und er legt es Vers-für-Vers aus und wendet es hervorragend an für Ehepaare. Hat er geschrieben, als er jung verliebt war. Er ist ja verheiratet, aber leider ohne Kinder geblieben. Und noch ein letztes. Wir hatten eben mal kurz das Stichwort Scheidung. Meistens kommt ja dann auch die Frage nach der Wiederheirat auf. Das ist ein Buch von einem Engländer, David Pawson. Wiederheirat ist Ehebruch, es sei denn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Falls jemand das Thema interessiert. Er hat sämtliche Stellen der Schrift, die dazu eine Aussage machen, behandelt in diesem Buch. So, diese Sachen liegen hier. Falls jemand wirklich was will, da steht eine Kasse des Vertrauens. Ich will damit nichts am Hut haben, ja. Ich will lieber zu Gesprächen zur Verfügung stehen. Da kann man sich selber helfen. Es sei denn, ihr habt eine Frage zu einem Artikel, dann bin ich natürlich dafür zuständig und da. So, bitteschön, Daniel.